Viele denken ja dann immer an den berühmten Obstkorb und sagen, wenn ich meine Mitarbeiter gut behandle, dann bin ich schon mal ein toller Arbeitgeber. Und dazu gehört dann eine adäquate Bezahlung und der berühmte Obstkorb. Dann sage ich, mach das bitte weiter mit dem Obstkorb, aber überschätzt den Wert dieser Maßnahme nicht. Weil gutes Employer Branding, also Arbeitgebermarke aufbauen, heißt ja, ich möchte Fachkräfte gewinnen, aber ich muss ja im ersten Schritt dafür sorgen, dass es innerhalb meines Betriebes auch gut funktioniert, dass die Menschen gerne arbeiten, dass sie motiviert arbeiten, dass sie eigenverantwortlich arbeiten. Und das allein verrät ja schon, dass es um mehr geht als um einen Korb mit Bananen und Äpfeln.
Hallo und herzlich willkommen zu Alles geregelt, der Arbeitgeber-Podcast der IKK Klassik. In unserem Podcast befassen wir uns mit Themen und Fragestellungen, die für alle interessant sind, die Personalverantwortung und Führungsverantwortung haben oder unternehmerisch tätig sind. Ja, heute geht es um das Thema Employer Branding, Anforderungen an einen modernen und attraktiven Arbeitgeber. Ich bin Kai Holm, Mitarbeiter bei der IKK Klassik und ich habe Gäste, einen hier bei mir im Studio, das ist Daniel Hotz, Malermeister der Daniel Hotz GmbH. Hallo Daniel, ganz schön, genau, dass du da bist.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Du hast, im Vorgespräch habe ich das gehört und wahrgenommen, du formst den Menschen mit Employer Branding oder mit deinem Arbeitgeberdasein, mit deiner Grundeinstellung.
Ich versuche es zumindest, ja.
Das wollen wir gleich ein bisschen näher beleuchten. Dann haben wir als Gast online dabei Armin Hering, Coach, Unternehmer, systemischer Organisationsberater, also auch Arbeitgeber an der Stelle oder potenziell attraktiver Arbeitgeber und berät aber auch andere.
Richtig, ganz genau.
Du machst Entwicklungsarbeit, habe ich im Vorgespräch gehört.
Ja, aber ich baue jetzt keine Brunnen in Afrika, sondern Entwicklungsarbeit dahingehend, dass ich Unternehmern wie Daniel helfe, wobei Daniel meines Eindrucks schon sehr weit ist, Unternehmern dabei darauf zu achten, wie man eine Arbeitgebermarke aufbaut, nach innen und auch nach außen.
Und auch das wollen wir natürlich mehr beleuchten. Und dann haben wir noch eine Dame dabei und das ist meine Kollegin Maria Winter. Die arbeitet im Stab Personal und ist für das Thema Arbeitgeber-Image im weitesten Sinne auch der IKK Klassik unter diesem Gesichtspunkt verantwortlich. Hallo Maria.
Hallo.
Wenn wir uns das Thema Employer Branding etwas genauer anschauen, wie werde ich denn ein attraktiver Arbeitgeber in Zeiten des Fachkräftemangels? Armin.
Viele denken ja dann immer an den berühmten Obstkorb und sagen, wenn ich meine Mitarbeiter gut behandle, dann bin ich schon mal ein toller Arbeitgeber und dazu gehört dann eine adäquate Bezahlung und der berühmte Obstkorb. Dann sage ich, mach das bitte weiter mit dem Obstkorb, aber überschätzt den Wert dieser Maßnahme nicht, weil gutes Employer Branding, also Arbeitgebermarke aufbauen, heißt ja, ich möchte Fachkräfte gewinnen, aber ich muss ja im ersten Schritt dafür sorgen, dass es innerhalb meines Betriebes auch gut funktioniert, dass die Menschen gerne arbeiten, dass sie motiviert arbeiten, dass sie eigenverantwortlich arbeiten. Und das allein verrät ja schon, dass es um mehr geht als um einen Korb mit Bananen und Äpfeln. Das heißt, da muss man schon mal ein bisschen tiefer hinschauen, wie gut ist ein Unternehmen da aufgestellt und wo sind die Schwachpunkte, wo ich dann nochmal den Finger in die Wunde lege. Das gefällt den Geschäftsführern nicht immer, weil sie dann merken, sie müssen ja mal selbst was tun, statt ein bisschen Kosmetik zu betreiben. Aber dann wird es spannend, weil das bringt ja nicht nur etwas im Bereich Arbeitnehmersuche, sondern es bringt ja auch viel an Produktivitätszuwachs, geringerer Fluktuation, mehr Gesundheit und so weiter. Also ganz große positive Kettenreaktion, die das auslösen kann.
Was bedeutet das denn, wenn ich da direkt anschließen darf, bedeutet das denn ganz konkret für kleine oder mittlere Betriebe?
Also für kleine Betriebe wie Daniels Handwerksbetrieb bedeutet das exakt das Gleiche wie für eine größere Organisation wie die IKK Klassik. Das ist egal, ob du 7.000 oder 7 Mitarbeiter hast, weil es geht darum, die Mitarbeiter mit einzubeziehen, sie zu beteiligen, also beteiligen im Sinne von, sie wissen, was in einem Unternehmen geschieht, was ein Unternehmer, eine Unternehmerin vorhaben, sie kennen Zusammenhänge, sie dürfen Mitentscheidungen treffen. Und ich will ein ganz kurzes kleines Beispiel aus dem gestrigen Gespräch mit einem Unternehmer berichten. Da ging es darum, dass eine Mitarbeiterin zwei neue Filzstifte brauchte und sie dann zum Niederlassungsleiter hochgehen musste, um sich diese Entscheidung zu holen. Ja, wie sinnlos ist das denn? Und da geht es eben schon los, Mitarbeiter zu befähigen, selbst Entscheidungen zu treffen. Wir sprechen ja, ich glaube mal, über 1,89 Euro plus Mehrwertsteuer. Also Mitarbeiter mit zu beteiligen heißt ja nicht, sie, ich sag mal, in den Aufsichtsrat zu holen, sondern ihnen Prozesse deutlich zu machen, sie mitmachen zu lassen Und damit steigt nicht nur Eigenverantwortung, damit steigt auch enorm Zufriedenheit. Und wenn es da noch den Obstkorb gibt, dann ist das schon mal der erste große Schritt getan.
Dann fragen wir doch mal direkt unseren kleinen Arbeitgeber an der Stelle. Bis zu 10 Mitarbeiter haben wir im Vorgespräch gehört. Was ist denn aus deiner Sicht, was macht deinen Betrieb attraktiv?
Mein Betrieb macht attraktiv, würde ich sagen, dass ich ein Chef bin, der halt sehr sozial ist. Also ich finde auch, was du angesprochen hast, die Selbstreflexion ist halt eigentlich das Wichtigste. Die meisten Leute wollen immer, erwarten Dinge von ihren Angestellten, die sie aber eigentlich selber überhaupt nicht umsetzen. So, es fängt damit an, man beschwert sich darüber, der Mitarbeiter ist zu spät, selber bist aber auch immer unpünktlich oder sowas. Es sind so Kleinigkeiten, die sich da einfach immer mehr, dann sage ich mal, vielleicht herauskristallisieren. Und du musst als Arbeitgeber, du musst ein Freund sein, meiner Meinung nach, ein guter Zuhörer. Jeder Mensch hat ja auch, sag ich mal, seine Problemchen, ob es jetzt privater Natur ist. Natürlich trägst du sowas auch mit in die Arbeit. Ja? Und da musst du halt auch einfach schauen, du brauchst einen guten Kontakt zu deinen Leuten. Das kannst du natürlich, wenn du kein 7.000-Mann-Betrieb bist, eher machen mit 10 Leuten.
Bist du dicht dran in jedem Fall?
Ja, es ist halt familiärer. Und auch das, was du gesagt hast bezüglich dem Einbinden, finde ich auch extrem wichtig, weil wenn der Mensch dahinter nicht das Große und Ganze versteht, oder sagen wir mal, es geht jetzt um die und die Baustelle, zu wissen, was daran hängt, dass man sagt, du, wenn das und das gut läuft, das ist ein Bauträger, an dem müssen wir uns warm halten, das muss top werden. Selbstverständlich muss jede Arbeit top werden, ja, aber manche Dinge muss man halt vielleicht herausheben oder sagen, nächste Woche steht das und das an, da brauche ich dich, weil natürlich auch nicht jeder die gleichen Fähigkeiten besitzt. Und das sind halt Dinge, die diese ganzen Facetten von den sozialen, die Führung und der soziale Aspekt, hätte ich selber nicht gedacht, was das für einen Raum einnimmt.
Das heißt, das hast du aus deiner Perspektive, du bist ja schon seit einigen Jahren selbstständig und Unternehmer, unterschätzt möglicherweise?
Ja, du musst halt reinwachsen. Es ist natürlich, ich habe die ganze Selbstständigkeit unterschätzt. Also das ist eine extrem gute Charakterschule, was das auch mit einem macht. Wenn du mal wirklich weißt, auch im Vorgespräch, soziales Netz gibt es keins. Alles beruht auf deiner eigenen Leistung, auf deiner eigenen Qualität. Grundsätzlich fände ich es eigentlich gut, wenn viel mehr Leute diesen Schritt wagen würden. Und es ist aber auch nicht schlimm zu scheitern, sondern du hast ja was dadurch gelernt. Also aus meiner jetzigen Sicht, ich wäre mittlerweile ein hervorragender Angestellter, weil ich ganz genau weiß, was die andere Seite da eigentlich macht. Klar habe ich auch mein Bild von meinen Ex-Chefs gehabt. Ja? Und dann musst du halt aber auch Selbstreflexion mal darüber dir Gedanken machen oder dir immer mehr eingestehen, dass du auch teilweise vielleicht unfair warst. Du hast 10 Jahre lang dasselbe Bild gehabt, dass das und das unkorrekt war oder sonst was. Und dann wird dir halt mal ein Spiegel vorgehalten, sei es durch den ersten Auszubildenden, dass du dann halt mal denkst, ich habe so eine Wut auf den. Warum eigentlich? Ja, weil er so ist wie ich. So, und das sich dann einzugestehen, dass er dir eigentlich nur einen Spiegel vorhält mit dem, was du da eigentlich halt auch so fabriziert hast, das bringt dich natürlich weiter. Es ist aber oft halt auch eine schmerzliche Erkenntnis, ja, dass man selber halt dann auch an seinem eigenen Selbstbild arbeiten muss.
Das ist so eine Form Transparenz, die dann tatsächlich sichtbar wird, ja?
Ja.
Ja. Maria, wie ist es denn, wir haben jetzt über ein kleines Unternehmen gesprochen, vergleichsweise, dann eben mal zu den über 7.000 Mitarbeitern. Was macht die IKK attraktiv als Arbeitgeber?
Das ist natürlich ganz individuell, wie das jeder wahrnimmt. Aber als Körperschaft des öffentlichen Rechts haben wir natürlich den Vorteil, dass wir auf jeden Fall ein sicheres Arbeitsverhältnis bieten. Gerade in Zeiten, wie es aktuell ist, in Krisenzeiten, ist das ein Aspekt, das schätzen ganz viele Mitarbeitende, dass ja, die Zukunftssorgen einfach weniger stark ausgeprägt sind, als es vielleicht im Mittelstand oder in kleineren Betrieben der Fall ist. Und dann bieten wir natürlich auch eine Hand voll Benefits, die zu uns passen müssen, zu dem, was wir machen. Und gleichzeitig haben unsere Mitarbeitenden eine sehr sinnstiftende Tätigkeit, finde ich. Also wir gestalten tagtäglich das Gesundheitswesen und die Gesundheit von Millionen Menschen in Deutschland. Und ja, das kann, glaube ich, so auch nicht jeder von sich sagen, dass er da so viel Gestaltungskraft hat.
Nun ist das ja ein Punkt, Gesundheit, letztendlich betrifft das ja jeden, also die Gesamtgesellschaft, so will ich das mal sagen. Du hast eben sinnstiftend gesagt, und jetzt mal die Frage, wenn ich attraktiver Arbeitgeber grundsätzlich, sondern die Frage gilt wieder an alle, was macht denn mich dann tatsächlich interessant auf der Bewerbungsschiene? Armin.
Wenn ich jetzt Marias Aussage höre und das mal mit meinen Kunden abgleiche, stelle ich fest, ich habe Kunden aus ganz verschiedenen Branchen. Ich habe euch als Kunden, aber ich habe auch Kunden aus Bereichen, wo man erstmal denkt, würde ich mich da bewerben wollen? Abfallwirtschaft. So, würde ich meiner Tochter sagen, ich sage es jetzt mal so profan, arbeite doch auf einer Mülldeponie. Wahrscheinlich im ersten Augenblick nicht, aber ich kenne das Unternehmen und würde jetzt mit heutigem Stand sagen, bewirb dich bitte da, weil die haben eine so gute Kultur für Führung und Zusammenarbeit. Die Mitarbeitenden dürfen mitbestimmen. Ich habe dort eine Projektgruppe vor ein oder zwei Jahren geleitet zum Thema Arbeitskleidung. Also da durften Mitarbeiter, die in der Schlosserei arbeiten, die in der Deponie arbeiten, die Lkw fahren, mitentscheiden oder die durften entscheiden, welche Berufskleidung in welcher Form eingesetzt wird. Daniel, das wirst du ja kennen, wenn Mitarbeiter gute Kleidung bekommen, dann wertschätzen sie diese hoffentlich, wenn sie irgendetwas anziehen müssen, von dem sie nicht überzeugt sind, und rummäkeln, dann wird die Kleidung schlecht bewertet. Also zum einen hat das Unternehmen etwas davon, weil A, die Kleidung schonender getragen wird, und zum Zweiten, weil die Mitarbeiter mitentscheiden durften. Und wenn du dann, jetzt fällt mir ein, in dieser kleinen Projektgruppe war auch eine Auszubildende im ersten oder zweiten Lehrjahr, die durfte gleich mitentscheiden, wie viele 100 Arbeitshosen von welcher Marke in Zukunft angeschafft werden. Das ist doch cool. Und dann ist am Ende auch gar nicht so erheblich, ob das jetzt Abfallwirtschaft ist oder ob das jetzt eine Krankenversicherung ist, ob das ein Verlag ist. Also das hängt gar nicht mal nur von der Branche ab, sondern eher davon, wie wird dort gearbeitet. Und wenn man dann Mitarbeitern einen Probetag anbietet, wenn sie in der Einarbeitungsphase merken, wow, das war nicht nur hohle Luft des Personalentwicklers, sondern Tatsache, dann wird ein Schuh draus.
Ich nehme die hohle Luft nochmal. Ich nehme das direkt auf. Daniel, was ist denn bei deinen Bewerberinnen und Bewerbern, wenn du Leute eingestellt hast in der Vergangenheit, für dich oder für deine Leute interessant geworden, dass sie dich gewählt haben als Arbeitgeber oder zukünftigen Arbeitgeber? So muss man es denn ja sagen.
Ich glaube, das ist eine große Rolle natürlich, so wie jeder Firma oder jedem Unternehmen, das Arbeitsklima ganz entscheidend ist. Ich sehe das meistens, man lebt ja so ein bisschen in seiner eigenen Blase natürlich, weil man kennt ja so gesehen eigentlich nur seine Firma. Aber wenn man dann zum Beispiel auf Zeitarbeiter zurückgreift und man die halt fragt nach einem Tag oder zwei, hey, und wie findest du es hier bei uns? Es gab noch nie einen, der gesagt hat, hier will ich nicht mehr arbeiten, sondern eher könnte ich vielleicht bei dir anfangen. Ja, und das ist schön zu sehen, auch das Thema Arbeitskleidung. Die Leute, auch wenn sie jetzt von extern dann vielleicht kommen, ich lege halt viel Wert auf ein einheitliches Gesamtbild, auch Kunden oder auch, das macht einfach was her, wenn halt einfach die Leute deine Arbeitskleidung anhaben. Die sind da zugehörig, die identifizieren sich mit deiner Firma und umso schöner ist es, sage ich mal, auch wenn halt externe Mitarbeiter dann sagen, könnte ich vielleicht ein paar Arbeits-T-Shirts oder ein paar Pullis von dir haben. So, das sind so Kleinigkeiten, die halt irgendwo, hey, ich möchte hier dazugehören. Und das ist halt eine schöne Wertschätzung. Natürlich, das sind eigentlich Dinge, die sind nötig, aber irgendwo sind es natürlich auch, sagen wir es mal überspitzt, unnötige Ausgaben. Ich habe jetzt erst zwei Kartons von diesen Pullis und ein T-Shirt darunter neu gekauft. Das waren jetzt wieder 2000 Euro. Das sind so Kleinigkeiten, die halt dann einfach mal nebenher laufen.
Und trotzdem machen sie offensichtlich eine Attraktivität von deinem Unternehmen aus.
Genau, es geht ja auch um den Wiedererkennungswert, dass das Logo quasi sich auch wiederfindet, an der Fahrzeugbeschriftung, dass das halt einfach auch für den Kunden, sage ich mal, alles mehr Hand und Fuß hat.
Darf ich kurz was anknüpfen, Daniel? Ich kann natürlich verstehen, dass sie dann diese 2000 Euro dann auch manchmal schmerzen. Ich kenne das ja auch selbst, wenn man dann sagt, ach, was für Ausgaben hatte ich denn diesen Monat? Nur auf der anderen Seite, ich denke wieder an eine Situation diese Woche bei einem Kunden, sagte dann eine Schichtleitung, dann brauchen wir halt einen neuen Mitarbeiter. Sagte wiederum der Personaler, der mit anwesend war, wisst ihr eigentlich, was es uns kostet, einen neuen Mitarbeiter nur im Bereich der Helfer einzustellen? Also das ist ein Bereich, wo Mitarbeiter ohne Qualifikation auch angelernt werden können. Allein in dem Segment kostet die Neueinstellung eines Mitarbeiters, also Rekrutierung, die Kosten, die entstehen, weil jemand natürlich, der kündigt, weniger Leistung bringt und so weiter, allein da schon 4.000 bis 5.000 Euro. Ja, also ich sage dann oft zu meinen Kunden, rechnet bitte mal dagegen, was kosten euch die Obstkörbe, weil da höre ich dann auch auf, das kostet uns dann irgendwie 1.000 Euro im Jahr, die ganzen Bananen. Ich sage, aber was kostet es euch, die 4, 5 Mitarbeiter zu ersetzen, die ihr verloren habt? Das ist immer so, man muss mal die Gesamtrechnung machen, das vergessen viele.
Das passt ja dann noch etwas ergänzend dazu, diese Mitarbeiter, die dann nicht mehr da sind, letztendlich haben die ja auch ein Know-how, ein Fachwissen, eine Erfahrung in dem Unternehmen, die ich ja dann erstmal wieder aufbauen muss. Ne? Also genau. Auch das ist ja ein Invest, was zwar nicht in Euro da steht, aber zumindest mitzuberechnen ist.
In jedem Fall.
Wenn wir aus IKK-Sicht über das Thema Bewerberinnen und Bewerber sprechen, was ist denn an der Stelle interessant für diese Gruppe, wenn sie neu bei uns anfangen wollen oder sich für die IKK Classic interessieren?
Auch das würde ich sagen, ist ganz individuell, je nachdem, was wir betrachten. Also wir bilden ja auch aus. Und die Zielgruppe hat natürlich noch mal ganz andere Ansprüche oder Erwartungen und Wünsche, als das jetzt vielleicht Fach- und Führungskräfte haben, die schon jahrelang im Beruf stehen und dann einfach neue Herausforderungen suchen. Deswegen, ich glaube, so pauschal lässt sich das für uns nicht beantworten, weil auch unsere Berufsbilder einfach ziemlich divers sind.
Du sprichst gerade die Auszubildenden oder die jungen Leute an. Und Daniel, du hast ja rückblickend über deine Ausbildung oder zumindest über dich gesprochen als junger Mensch sozusagen und über deine Chefs möglicherweise auch gesprochen. Jetzt hast du keinen Auszubildenden gerade aktuell, aber in der Pipeline. Mhm. Was ist für dich unter diesem Gesichtspunkt dann mit Blick auch die Einstellung eines Auszubildenden oder jungen Menschen dann interessant? Und was macht dich denn für oder die jungen Leute dann interessant?
Man merkt ziemlich schnell die Prägung aus dem Elternhaus. Und wenn die negativ ist oder nicht vorhanden, so drastisch wie es klingt, aber hast du es halt aber auch wirklich extrem schwer in deinem weiteren Leben. Und ich habe jetzt einen Praktikanten quasi gerade und ich sage immer dasselbe, ja, ein Praktikum kannst du schon machen, aber eigentlich wollte ich eine Pause einlegen vom Ausbilden. Ja, aber dann kommt da halt so ein junger Bursch daher, der ist höflich, der ist immer pünktlich, der bringt halt mal wieder aus dem sozialen Aspekt so viel mit. Dem sagst du was, der macht es halt dann, ja, und auch, ich sag immer dasselbe, du musst mich hier nicht beeindrucken, weil so meinst du, erledigst es schnell. Du hast mit Sicherheit im ersten Lehrjahr alle Zeit der Welt. Wo ich sauer werde, ist, wenn du jede Zeit hast und es trotzdem falsch machst oder nicht richtig. So, dass man halt langsam aufbaut auf sowas.
Also tatsächlich Entwicklung von Mitarbeitern, in dem Fall Auszubildenden.
Genau, ja. Auch das Thema wieder vermitteln. Also dem jetzigen Praktikanten habe ich es eben auch gesagt. Ich habe mir das mal zusammengerechnet. Von 3 Jahren Lehrzeit hast du jedes Jahr einen Monat Urlaubsanspruch, sind schon mal 3 Monate in 3 Jahren weg. Du hast Berufsschule, du hast Innung, also die überbetriebliche, was gibt's bei unserem Malerhandwerk. Sag ich, dann bist du vielleicht mal krank. Also wenn wir es runterbrechen, ich habe von 3 Jahren 1,5 Jahre Zeit, dir Wissen zu vermitteln, dass du fit für den Arbeitsmarkt bist, sag ich. Und das funktioniert nicht, wenn du nicht mitmachst. Und wenn du hier das nicht schaffst, das umzusetzen, dann ist es schön, dass du einen Gesellenbrief hast. Du kannst auch woanders hingehen, aber allen Leuten wird halt ziemlich schnell auffallen, dass du halt nichts kannst. Und wenn das der Fall ist, dann hat dir auch diese Ausbildung halt nichts gebracht. Und so bin ich bisher eigentlich mit jedem Azubi umgegangen. Und ich sag mal, der große Aspekt ist eigentlich der, dass wenn jetzt ein Geselle, sagen wir mal, der ist 30 Jahre alt oder 40 oder 50 und kommt zu mir, der war ja schon in anderen Betrieben, deswegen hat der den direkten Vergleich, was es heißt, woanders zu sein. Ein Auszubildender, da bist du der erste Betrieb höchstwahrscheinlich, deswegen kann ich ihm das sagen, es können ihm die Gesellen sagen, wie schön er es hier doch nicht eigentlich hat und wie locker hier alles ist, aber er hat ja keinen Vergleich. So. Und deswegen wird einem aus meiner Erfahrung nach das oft halt nicht geglaubt, sondern sie verstehen es erst, wenn sie woanders gewesen sind. Und natürlich halte ich dann auch meine Ohren ein bisschen offen, wie es denn so woanders ist. Oder du kriegst es ja auch mit. Ja, und dann bist du aus der Firma geflogen und aus der bist du geflogen und denkst, ja, okay, habe ich halt auch ein bisschen meine Bestätigung bekommen, warum. Und so sind eben die
Mechanismen dann.
Mechanismen, genau.
Armin, was sind deine Erfahrungen in dem Zusammenhang? Ich könnte ja jetzt die Einleitung wiederholen. Du hast ja mit mehreren Unternehmen zu tun.
Ja, ich wollte gerade die Gegenfrage stellen. Meinst du als Ausbilder oder als Auszubildender? Weil ich war schon beides in meinem Leben. Als Auszubildender möchte ich mich nochmal im Nachgang bei allen Personen entschuldigen, weil ich habe nicht mich immer so verhalten, wie das der Daniel sich immer wünscht.
Ich auch nicht.
Was empfehle ich? Ja, also Daniel hat eigentlich schon so viele gute Hinweise gegeben. Fantastisch, Daniel. Du achtest so auf das Soziale. Ich stelle eben fest, wenn ich mit Führungskräften arbeite, sie haben für das, worüber du hier sprichst, Daniel, im Alltag oft überhaupt gar keine Zeit. Viele Führungskräfte betreiben Mikromanagement, kontrollieren, kümmern sich um Kleinigkeiten, statt sich mal hinzusetzen und zu überlegen, hey, hier habe ich zwei Auszubildende im Betrieb, der eine läuft gut mit, den sollte ich aber nicht einfach nur laufen lassen, sondern vielleicht nochmal fördern, indem ich dem noch Chancen gebe, sich weiterzuentwickeln, sonst haut er nämlich irgendwann ab in die Industrie oder sonst wohin. Und derjenige, der Schwierigkeiten hat, den sollte ich nicht jetzt sozusagen mit Verdruss einfach nur auslaufen lassen oder vielleicht sogar feuern, sondern mit dem möchte ich mich beschäftigen. Klar, Daniel, alles hat seine Grenzen. Ne? Du kannst nicht die nicht erfolgte Erziehung der Eltern irgendwie kompensieren. Du bist ja auch kein Sozialarbeiter, sondern Ausbilder, Chef, Inhaber. Aber ich stelle fest, ich frage oft so bei Führungskräften, im Handwerk oder auch so bei Führungskräften in der Produktion, wie viel Zeit verwendet ihr denn für eure Mitarbeiter, dass ihr mit denen mal sprecht, die Entwicklungsgespräche führt? Die kommen meistens auf einen Wert von maximal so 10%, mal 20%. Meistens pendeln, geben die so eine Schätzung, also 10%. Sag ich, das ist traurig. Dann seid ihr eigentlich nur Edelsachbearbeiter. Ihr macht das Gleiche wie alle anderen und habt aber einen anderen Titel und vielleicht 150 Euro mehr in der Tasche. Ne? Aber das ist nicht Führung, ne? Das heißt eben auch, sich mit unterschiedlichen Persönlichkeiten beschäftigen, auch mal mit Menschen, die nicht immer gut mitlaufen. Das passiert ja auch bei Älteren, ja. Also, das habe ich viel, dass auch, das heißt, Mensch, der Herr Muster oder die Frau Muster, oh, die ist echt schwierig hier, aber ja, ich sag, was macht ihr denn? Ja, da können wir nichts mehr machen, die geht in 3 Jahren in Ruhestand. Ja, da wird das noch 3 Jahre ertragen. Nee, finde ich, da muss man reden, ne? Also Führungsarbeit ist echt, das sollte man sich vorher überlegen, ob man Führungspositionen annimmt.
Du hast eben gerade gesagt, dann wird's schwierig, ja. Hast du gesagt. Was ist denn schwierig? Oder wer macht die Situation schwierig? Macht das der Arbeitnehmer oder macht das an der Stelle der Unternehmer oder die Führungskraft, wie auch immer wir sie betiteln wollen? Also ich glaube, diese Frage ist ja schon schwierig zu beantworten.
Genau, schwierig ist ja eine sehr subjektive Begrifflichkeit. Ja, also was eine Person als schwierig empfindet, empfindet die andere als positive Herausforderung und der Dritte sagt, mache ich ganz locker nebenbei. Ja, ich glaube, es liegt auch daran, dass eben viele Führungskräfte sich zu wenig Gedanken machen, was brauchen sie eigentlich an Reflexion. Ne? Daniel hatte vorhin so auch von Selbstreflexion gesprochen, also was brauchen sie auch an Kenntnis, wie sie auch agieren, wie sie überhaupt sind, wie sie auf andere wirken und welche Tools gibt es. Es gibt in der Führungswelt unheimlich tolle Tools, wie man Mitarbeiter mal betrachten, einschätzen kann, wie man motivieren kann. Ich erzähle von intrinsischer und extrinsischer Motivation. Da muss ich erstmal erklären vielen, was es ist. Viele wissen es, aber andere auch wiederum nicht. Und da denken sie, stimmt, man könnte ja auch mal Verantwortung abgeben und weniger kontrollieren. Das ist viel wirksamer als der Pizzaabend. Und da merke ich, da fehlt es dann teilweise an Rüstzeug. Also ich meine, Daniel, du bist auch nicht als Führungskraft zur Welt gekommen oder hast dafür mal noch 4 Semester in Harvard studiert. Das wird man damit einmal. So bin ich das auch mal geworden. Und dann muss man eben gucken, wie man mit diesen Menschen umgeht. Und das ist eigentlich nicht gut. Also Führungskräfte brauchen Rüstzeug. Sie haben meiner Erfahrung nach zu wenig oft im Alltag.
Du hast jetzt ja eben das Thema Motivation ja angesprochen. Da will ich jetzt auch nochmal nachfragen. Also so Wertvorstellungen klangen vorhin schon mal an. Oder das Thema Betriebsklima, Umgang im Team oder mit den Kolleginnen und Kollegen im weitesten Sinne. Ob das nun in einem großen Unternehmen wie bei der IKK ist oder mit 10 Kolleginnen und Kollegen zu agieren, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Sondern einfach nur der Umgang miteinander. Inwieweit hilft das, attraktiv als Arbeitgeber zu sein?
Nicht jeder Mitarbeiter ist kombinierbar mit dem anderen. Ja, du hast halt, sag ich mal, deine Alpha-Männchen, die halt das Ganze vorantreiben. Es ist nichts anderes wie im Tierreich. Auch wenn wir vielleicht Hosen tragen, es ist genau dasselbe. Ja, und das das auch zu dem Thema oder zu der Sache davor. Ich glaube, langsamer Wachstum ist dabei halt so wichtig, weil dann kannst du halt auch deine Fehler machen und nicht von heute auf morgen irgendwie 20, 30 Mann-Betrieb sein. Auch ich musste da ja reinwachsen und ich hab so viele Fehler gemacht. Ich mache auch heute noch andauernd Fehler. Die Sache ist halt nur die, wie oft wiederholst du sie dann? Entweder war es eine Erfahrung oder du hast es halt einfach nicht umsetzen können, ja. Und da ist halt vielleicht wirklich das Entscheidende zu wissen, welcher Mitarbeiter kommt mit dem zurecht. Die können sich von mir aus auch privat super verstehen, aber arbeitsmäßig ist es vielleicht nicht kompatibel, ja. Und auch ich hatte Phasen, gerade wo ich immer mehr Leute eingestellt hatte, da gab es viel Streit auf der Baustelle. Und da haben wir uns dann eben auch mal zusammengesetzt. Und ich habe den Mitarbeitern auch halt ganz klar gesagt, dass ich nicht dazu da bin, dass sie jede Kleinigkeit an mich halt einfach herantragen. Sag ich, ihr habt es euch zu verstehen. Und wenn das Ganze hier nicht funktioniert, dann müssen wir es bleiben lassen. Weil ihr gebt mir damit ja nur das Gefühl, ein schlechter Chef zu sein. Wenn ich andauernd nur höre, der hat das nicht gemacht, der hat das nicht gemacht. Sag ich, wenn es wirklich mal wichtige Dinge sind, dann könnt ihr sie an mich heranbringen, aber ladet nicht immer euren negativen Ballast quasi ab. Und das hat geholfen. Ja?
Also auch klare Ansprache, ja, an der Stelle oder Thematisierung, welches Problem auch immer. Ja. Aber,
so, ja, wie geht's mir denn damit? Mhm. So, es geht ehrlich gesagt auch nicht immer nur um euch, sondern halt auch mal um mich, ja, und um mein Wohlbefinden. Und wenn wir hier eigentlich überall nur guten Zuspruch bekommen, alle Kunden sind immer zufrieden, wieso habt ihr euch denn dann in der Wolle? So, ich würde es ja verstehen, wenn es irgendwelche Mängel gäbe. So, aber es ist ja nicht der Fall. Ja, und du musst bestimmt 1 bis 2 Mal im Jahr musst du eine Ansprache halten. Und vielleicht jetzt nicht komplett in der Gruppe, sondern einfach mal mit den Einzelnen. Und wenn es halt dann mal passt, so kannst du es halt umsetzen. Und da, wo ich wirklich stolz drauf bin, das ist bestimmt schon wieder 2 Jahre her, da hatte ich einen Mitarbeiter, der war ein hervorragender Maler. Der war top. Aber er hat halt bei mir auch schon angefangen, nach kurzer Zeit manche Mitarbeiter schlecht zu reden. Das ist diese Pseudopsychologie mit ein Loben und ein Schlechtreden. So, wo ich auch gesagt habe, wenn du halt meinst, meine Mitarbeiter schlecht reden zu müssen, dann brauchst du hier nicht sein. So, ich habe es ihm, glaube ich, 1 oder 2 Mal gesagt. Und das Witzige war halt auch einfach, er hat das ja auch bei den Mitarbeitern gemacht. Also genau der Grund, warum ich eigentlich selbstständig sein wollte oder meinen eigenen Betrieb führen, eben um mich mit solchen Menschen nicht mehr abgeben zu müssen, wo du genau weißt, wenn du heute nicht auf der Baustelle bist, dann redet er schlecht über dich. Und so einen Kandidaten hat. Da habe ich mich wieder so zurückversetzt gefühlt, irgendwie so in meiner Angestelltenphase. Und die Mitarbeiter rufen mich dann an und sagen, du, wir können mit dem nicht arbeiten, weil der redet den schlecht, den mager und so weiter. Und dann habe ich den angerufen, habe gesagt, du, das war's hier. Und natürlich war dann wieder alles ganz anders. Dann habe ich gesagt, du, ich habe das als Chef gar nicht zu entscheiden, wer hier in dieser Firma ist. Sag ich, das machen die Mitarbeiter. Sag ich, weil ich muss dich nicht ertragen. So, es geht nicht. Ja? Und da ist wirklich der Wehr als Arbeitskraft ein so großer Gewinn gewesen für diese Firma, aber menschlich hat es halt nicht gepasst. Und ein fauler Apfel im Obstkorb verdirbt dir halt alles.
Waren wir vorhin schon mal beim, ja, Obstkorb.
Genau.
Maria, da frage ich doch mal direkt in die IKK-Klassik sozusagen. Es ist ja auch eine Form von Unternehmenskultur an der Stelle. Und auch das macht ja Attraktivität eines Unternehmens aus oder in dem Fall dann der IKK-Klassik aus. Was tun wir an der Stelle oder was macht möglicherweise Bewerberinnen, Bewerber und Kolleginnen und Kollegen stolz möglicherweise auf die IKK hinsichtlich der Unternehmenskultur?
Also ich denke schon, dass wir ein gutes Teamgefüge haben. Das würde ich jetzt ableiten aus den Betriebszugehörigkeitsjahren, die unsere Mitarbeitenden bei uns verbringen. Da erleben viele mindestens ihr 25-jähriges Dienstjubiläum, aber auch einige ihr 40-jähriges Dienstjubiläum. Ich meine, du bist dieses Jahr auch Jubiläum.
Ich bin auch 40 Jahre dabei. Ja, ja, das stimmt.
Und das ist ja quasi ein ganzes Arbeitsleben. Und das ist heutzutage nicht selbstverständlich, dass man von der Ausbildung bis zum Eintritt in die Rente irgendwo bleibt. Und deswegen laufen sicherlich auch Sachen bei uns manchmal ruckelig. Aber Armin hat ja vor uns auch nochmal das Rüstzeug angesprochen. Also auch in Führungsentwicklung, Führungskräfteentwicklung investieren wir viel Zeit. Wir bieten den Führungskräften viele Tools, um ihrer Aufgabe da nachzukommen. Und ja, ich hoffe, dass das auch gesehen und gelebt wird.
Das kann ich bestätigen an der Stelle. Da bin ich ja dann ganz, ganz weit vorne dran und auch sehr nah dran. Ich möchte mal ein ganz anderes Thema ansprechen oder wechseln. Wenn wir Arbeitgeberwechsel haben oder Arbeitnehmer den Arbeitgeber sich neu suchen oder sich neu bewerben oder eine neue Herausforderung suchen. An der einen oder anderen Stelle ist das vielleicht örtlich bedingt. Manchmal ist es auch schlichtweg arbeitgeberbedingt. Wie stark spricht sich das denn im Handwerk rum? Wie attraktiv ein Arbeitgeber möglicherweise ist oder halt auch nicht ist?
Ich glaube, beides ziemlich gleich, ja. Also ich glaube, negative Schlagzeilen verbreiten sich eher wie positive, aber ich glaube, wenn ich so vom Bauchgefühl her entscheide, würde ich schon auch sagen, dass ich die Hälfte meiner Belegschaft eigentlich über Mundpropaganda habe. Ob jetzt der eine mit dem anderen in der Berufsschule damals war oder der war im selben Betrieb. Das hat sich alles eigentlich immer sehr, sehr schön gefügt. Natürlich gab es auch Rückschläge, eben wie das Beispiel davor oder andere Leute. Aber eigentlich den guten Ruf, den du dir halt irgendwann aufbaust, der trägt halt dann auch irgendwann seine Früchte.
Armin, du nickst, sehe ich an dem Bildschirm.
Genau, ja. Also was Daniel, du beschreibst, das erlebe ich auch sehr häufig von meinen Handwerkskunden. Klar, wenn du einen Handwerker suchst, dann suchst du ja in deinem geografischen Radius und nicht in Flensburg oder Kiel. Somit hast du dann auch ein Netzwerk. Und wir sagen ja auch immer, gerade Betrieben, die so aufgebaut sind wie deiner, schafft euch so einen Bewerberpool an. Du lernst jemanden kennen und sagst du, im Augenblick habe ich vielleicht für dich keine Verwendung, aber halte den Kontakt. In so vielen Regionen geschieht das ja schon automatisch dadurch, dass man sich vielleicht nochmal abends beim Fußball trifft oder in der Vereinskneipe oder wo auch immer. Also man baut sich sein Netzwerk auf und ich sage oft, pflegt das auch aktiv. Haltet mal Kontakt zu Menschen, die im Augenblick nicht bei euch arbeiten wollen oder für die ihr noch keine Verwendung habt, aber wer weiß, was in ein, zwei Jahren ist. Ein Großauftrag mit einmal brauchst du wieder zwei Leute. Ne? Das ist schon wichtig. Was noch ergänzend dazu kommt, Kai, ich sage immer, ganz wichtig sind auch diese Phasen Onboarding und noch davor das Preboarding. Also wir wissen zum Beispiel von Auszubildenden, Maria, das werdet ihr wahrscheinlich auch beobachten, dass man mit Auszubildenden teilweise Verträge abschließt und davon ein gewisser Prozentsatz gar nicht erst die Ausbildung anfängt, also schon vorher abbricht. Und das ist die Frage, hätte man das vermeiden können? Also wenn zwischen Vertragsunterschrift und Ausbildungsbeginn dann noch 2-3 Monate liegen, in der Regel die Sommerferien oder noch ein längerer Zeitraum, kann ich die Menschen nochmal zwischendurch abholen, indem ich mal zum Tag der offenen Tür einlade, indem ich ihnen so ein Onboarding-Package zuschicke mit einer Trinkflasche oder was auch immer. Also da auch dranbleiben und dann im Onboarding auch nicht vergessen, Onboarding heißt nicht, setz dich mal dahin oder fahr mal mit dem Daniel auf die Baustelle und halt den Mund und guck einfach nur, was der so macht. Sondern Onboarding heißt, sich mit demjenigen auch zu beschäftigen. Vielleicht auch einen Einarbeitungsplan zu haben, wo der andere auch merkt, der junge Mitarbeitende, wow, cool, die machen sich hier richtig Gedanken. Und ich bin den ersten Tag da und habe hier schon meine Arbeitsschuhe, weil ich vielleicht schon vorher zur Anprobe mal da war. Und hier mein Hoodie ist schon fertig und mein T-Shirt ist da. Ne? Daniel, du nix. Ich gehe mal davon aus, es ist bei dir Standard. Das langweilt dich jetzt, was ich sage, weil du das wahrscheinlich eh schon machst.
Nee, ich habe nur gerade dran gedacht, weil ich dem Praktikanten, es gibt auch die Fahrhersteller und so denken ja mit, du kannst mittlerweile komplette Rucksäcke kaufen, in denen eine Grundausstattung drin ist und so weiter. Und ich habe bloß dran gedacht, wie ich ihm quasi seinen Rucksack gegeben habe mit Cuttermesser und was denn nicht so, ein bisschen Klebeband. Super. Und tausendmal Danke gesagt. Und das ist mir bloß gerade.
Genau, der freut sich doch wie ein kleines Kind, ne? Ja. Also ich würde mich freuen.
Aber letztendlich, du hast halt was angesprochen, so Preboarding hast du eben gesagt, letztendlich, und die Maria hat ja eben auch genickt, mit den Auszubildenden machen wir sowas ja auch. Also Auswahlverfahren für Auszubildende sind wir relativ frühzeitig dran, wenn wir denn schon genügend Auszubildende in den Regionen gefunden haben. Und dann ist natürlich ein Stück weit Zeit auch, bis es denn tatsächlich losgeht. Also braucht es, ich nenne es jetzt mal Kontaktpflege. in welcher Form jetzt auch immer, ob das jetzt nur die Trinkflasche ist oder der Rucksack, das haben wir dahingestellt. Aber es gibt halt Möglichkeiten, Kontakt zu pflegen, den aufrechtzuerhalten, damit beide Seiten wissen so, Achtung, wir haben hier Zukunft, ein Vertragsverhältnis einerseits, aber jetzt haben wir schon Verhältnis. Also an der Stelle ohne Vertrag vorher, aber es soll zu einer ordentlichen Beziehung dann auch tatsächlich werden, also im positiven Sinne, ja.
Vielleicht eine kleine Ergänzung, was ich immer wieder erlebe, dass ich bei meinen Kunden Schulungen durchführe und dann heißt es, hier ist übrigens der Martin Mustermann, der fängt erst im April an, aber wir haben ihn schon mal eingeladen, der darf schon mal hier an diesem Workshop teilnehmen. Das ist super, der lernt auf die Weise das Team kennen, empfindet das als Wertschätzung, bekommt ganz viel schon mit und weiß, er wird hier gebraucht, weil wenn man ihn sogar schon mit zur Fortbildung schickt, und das vor dem offiziellen Arbeitseintritt, muss man sagen, gutes Signal.
Genau, das haben wir bei uns im Haus auch in verschiedenen Teams. Die laden dann schon mal neue Kolleginnen oder Kollegen zur Weihnachtsfeier mit ein, dass die das Team schon mal in einem lockereren Rahmen kennenlernen, bevor es dann wirklich losgeht. Und da sind unsere Führungskräfte schon auch auf Zack.
Das ist doch gut. Da schließt sich für mich aber schon bewusst eine Frage an, wie können Betriebe ihre Stärken authentisch nach außen tragen, damit das nicht zu einer leeren Werbeversprechung wird. Worthülse. Was macht ihr da? Oder was empfehlt ihr?
Nichts versprechen, was man nicht halten kann. Mhm. Also es ist ja nur dann eine Worthülse, wenn du halt eigentlich versuchst zu blenden. Mhm. Wenn ich jetzt hier erzähle, bei uns ist alles super und die Leute gehen sich an die Gurgel auf der Baustelle oder ich erzähle hier sonst, ich kann hier alles erzählen. Kann ich ja komplett lügen, ja. Aber es fällt halt auf, wenn man halt dann vielleicht mal gebucht wird oder sonst irgendwas. Ich meine, das sind, glaube ich, meine Mitarbeiter wissen halt auch, dass ich immer mein Wort halte. Wenn ich was sag, dann ist das auch so.
Und letztendlich auch eine Wertvorstellung, die wir vorhin ja schon mal, also das Thema Werte, die lebe ich als Unternehmer, in dem Fall du, als Unternehmer und da stehe ich auch hinter.
Ja.
Ich habe mal was sehr Schönes vor Jahren schon erlebt und das empfehle ich auch immer. Eine gute Freundin von mir hat sich bei einem großen Unternehmen beworben und da sagte ihre künftige Chefin, die dann auch tatsächlich ihre Chefin geworden ist, sagt sie, hallo, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich möchte dich gerne erstmal deinem möglicherweise künftigen Team vorstellen. Unterhalte euch eine halbe Stunde oder wie viel Zeit ihr braucht. Und wenn ihr euch ausgetauscht habt, dann kommst du zu mir und dann führen wir das eigentliche Bewerbungsgespräch. Weil ich meine, das sind die Menschen, mit denen du künftig arbeitest. Die können sich auch ein Bild natürlich machen, aber die sprechen natürlich auf einer anderen Ebene, als wenn du dann dich irgendwo in der Hauptverwaltung bewirbst und dann im großen Konferenzraum im 5. Stock am langen Tisch sitzt. Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn du schon mal mit deinem Team in deren Arbeitsumfeld einfach mal ins Quatschen kommst und jemand sagt, hier, ich bin übrigens der Armin, ich bin übrigens die Maria und man kommt in einen anderen Schnack. Und ich glaube dann, meine Daniel, bei dir glaube ich, dass du ohnehin sehr authentisch dein Bewerbern gegenübertritt, so habe ich dich kennengelernt, aber es gibt ja auch Chefs, die dann immer so sich von der Schokoladenseite zeigen, aber eigentlich so kleine Teufel sind. Ne? Und das kann man dadurch auch ein bisschen vermeiden, ein Stück weit. Ne?
Ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, ja, ich hatte schon so viele Bewerbungsgespräche und wo ich dann auch immer ein bisschen das Interesse direkt verliere, ist, wenn jemand behauptet, dass er alles kann. Weil niemand kann alles, ich bin selber überhaupt nicht gut im Verputzen oder im Tapezieren, da einigermaßen, ja. Aber ich kann auch nicht alles. Bin ja auch froh, dass manche Mitarbeiter das können. Und wenn jemand schon mit so einer Einstellung reingeht, dann ist die Chance ziemlich hoch, dass er eigentlich lügt, dass er sich eigentlich von der besten Seite jetzt zeigen will. Ich habe eigentlich angefangen, damit zu fragen, was kannst du nicht? So, also um das ein bisschen halt dann abzukürzen letzten Endes. Und was mir auch noch dazu eingefallen ist, bezüglich Leute halt einbinden, wenn jetzt zum Beispiel jetzt jemand nicht aus einem bestehenden Arbeitsverhältnis zu mir wechseln möchte, sondern kommt eben vom Arbeitsamt oder ist arbeitslos aktuell, dann sage ich auch, pass auf, du arbeitest eine Woche Probe hier, das kriegst du bezahlt. Du sollst ja auch nicht umsonst zur Arbeit kommen, letzten Endes. Daran merkst du halt dann auch schon, ist es der Person jetzt wichtig oder nicht? Und da sind wir eben dann auch bei dem Beispiel mit, so kannst du halt auch dann die Leute mal zusammenführen auf einer Baustelle. Und da bin ich halt mal wieder auf das Urteil von meinen Mitarbeitern angewiesen, passt der zu uns oder passt der nicht? So, weil ihr seid an der Quelle. ich nicht von mir kann also tun, als ob er der Fleißigste wäre.
Und an der Stelle hast du dann aber auch gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Du hast deine Kollegen oder deine Mitarbeiter auch mit eingebunden. Also quasi in potenzielle Personalentscheidungen.
Genau, ich gebe ihnen die Wertschätzung und das Vertrauen, dass sie mir sagen, ob das was ist oder nicht.
Ja. Mhm. Also auch das
Respekt den Leuten gegenüber, ja.
Eine Frage habe ich noch, bevor ich gleich in den Mythencheck überwechsle. Eine Frage, und zwar, was sind aus eurer Sicht so die häufigsten Fehler, die ihr so erlebt unter dem Aspekt attraktiver Arbeitgeber und Präsentation als attraktiver Arbeitgeber? Was sollten Firmen nicht tun? Armin.
Also, wir haben jetzt ja schon viel auch so über Mitverantwortung gesprochen. Also der größte Fehler, glaube ich, den wir jetzt ja mehrfach angesprochen haben, dass man Mitarbeitern zu wenig zutraut und sie nichts entscheiden lassen darf. Dann fühlen sie sich einfach nicht wertgeschätzt. Und weniger wert heißt, die können auch eher mal sagen, ich fühle mich hier nicht wohl, ich gehe woanders hin. Ein anderer großer Fehler ist genau das andere Extrem, dass Führungskräfte oft Fehlverhalten durchgehen lassen. Und das ist ein großer Fehler. Gerade so in Zeiten von Fachkräftemangel glauben viele Inhaber oder Geschäftsführende, ach, der ist zwar nicht fair den anderen gegenüber, aber den können wir nicht verlieren, weil der fachlich gut ist, den brauchen wir. Aber das hat eben auch eine Wirkung. Ne? Daniel hat eben von dem faulen Apfel gesprochen. Jemand, der sich nicht an Regeln hält, der nicht konform so den Werten des Unternehmens sich verhält, der macht sich unbeliebt bei anderen und im Zweifel kündigen dann gute Mitarbeiter, statt dass der schlechte Mitarbeiter kündigt. Ne? Also gut oder schlecht, jetzt sehr einfach ausgesprochen. Also ganz klar auch konsequent sein. Dafür braucht man natürlich auch klare Absprachen. Worauf legen wir Wert? Wenn wir natürlich nie darüber gesprochen haben, gerade im Handwerk, dass wir hier einen respektvollen Umgangston pflegen. Das heißt, Respekt bedeutet für uns, dass wir nicht permanent uns mit Schimpfworten begegnen, dass wir nicht die jungen Auszubildenden permanent zum Bäcker schicken, dass wir keinen schlecht machen. So, wenn man über sowas nicht gesprochen hat, kann man sich natürlich an solchen Regeln nicht sozusagen festhalten. Das muss man einmal klären und dann darf man auch mal konsequent sagen, hör zu, du kannst zwar super verputzen und tapezieren, aber dein Sozialverhalten ist wirklich katastrophal. Ich erwarte von dir, dass du deine Kollegen, gerade die Jüngeren, respektvoll behandelst. Ne? Ansonsten müssen wir sprechen. Die Konsequenz wünsche ich mir manchmal mehr, zugunsten derer, die eben die Regeln einhalten und ein gutes soziales Verhalten an den Tag legen.
Das spricht ja dann auch wieder für das Thema Wertevorstellung, dass sowohl dem Unternehmen klar ist, welche Werte vertreten wir eigentlich und das natürlich aber auch kommuniziert ist gegenüber den Mitarbeitern. Maria, was machen wir denn an der Stelle?
Genau, also wir haben natürlich die Führungskräfte, die da als Multiplikatoren wirken und da eine gewisse Vorbildfunktion innehaben. Das ist aber nicht nur bei uns so, das ist hoffentlich in jedem Unternehmen so, dass die Führungskräfte als Vorbild fungieren und dann kommunizieren wir unsere Werte und wie wir uns unsere Unternehmenskultur vorstellen in unserem Intranet. Da haben wir sehr viele Informationen gesammelt, gebündelt, die werden regelmäßig aktualisiert, sodass quasi jeder Mitarbeitende eigentlich die Möglichkeit hat, sich damit vertraut zu machen. Genau, aber es ist auch, wie Armin das schon gesagt hat, wir müssen den Mitarbeitenden auch was zutrauen, sich selber auch die Informationen dann anzulesen. Also das erwarten wir schon auch, dass die Mitarbeitenden sich da selbstständig auch informieren, weil die Informationen halt alle da sind.
Das, ja, Erwartungshaltung ist ja das eine, das auch zu kommunizieren und dementsprechend, wie soll ich es auch, zu unterstützen, den Kolleginnen und Kollegen dann auch den Raum dafür zu geben, sich mit diesen Themen auch auseinanderzusetzen. Ne? Also auch das muss ja, die Möglichkeit muss ja bestehen.
Genau.
Ich komme mal zum Mythencheck, Daniel. Ich habe aus unserem Vorgespräch mir ein Zitat aufgeschrieben. Ich heule rum, wenn ich zu wenig Leute habe. Ich heule aber auch rum, wenn ich zu viele Leute habe, zu bestimmten Zeiten. Und jetzt mein Mythos, Fachkräftemangel gibt es im Handwerk nicht.
Das ist halt immer die Auslegungssache, wie du halt deine Firma versuchst zu gestalten. Also bei jedem Mitarbeiter, den ich einstelle, will ich mir halt lieber 10-mal überlegen, brauche ich ihn wirklich oder nicht. Nicht aus Kostengründen, sondern weil ich toi, 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 niemals in diese Situation kommen möchte, mal jemanden kündigen zu müssen. Das würde mir das Herz brechen, ja, weil jeder Mensch, der hier ist, hat ja seine Daseinsberechtigung und ich mag ja jeden. Ja, und da ist es halt immer, das ist eben dieses Zitat, habe ich zu viele? habe ich zu viele Mitarbeiter? Das heißt, dann im Umkehrschluss, gerade jetzt in der Zeit, der wir uns befinden, im ersten Quartal, da kann die Auftragslage eigentlich nicht gut genug sein, um alles bezahlen zu können, die ganzen Versicherungen, die jährlich abgebucht werden und. Da ist eigentlich im ersten Quartal der Umsatz immer ein Tropfen auf dem heißen Stein, egal wie viel du machst, weil eigentlich alle immer nur Geld von dir wollen. Mhm. Und dann kommt halt die Phase wieder im Hochsommer, wo du denkst, wie viele Leute soll ich denn noch einstellen? Ja, und das ist immer dieses, es ist als Arbeitgeber oder als Unternehmer, finde ich, ist es immer eine ganz, ganz kleine Phase, wo du sagst, hey, es ist jetzt alles perfekt.
Armin, an dich habe ich eine Frage, ein Mythos. In Krisenzeiten muss man kein attraktiver Arbeitgeber sein, weil Arbeitnehmende froh sind, einen Job zu haben.
Ja, das ist in der Tat ein Mythos. Also letztendlich, der gute Mitarbeitende ist ja nicht derjenige, der eine gute Arbeit macht, sondern der uns auch lange erhalten bleibt. Und in Krisenzeiten, wo Menschen einen Job suchen, ja, ich sag mal, da suchen aber auch nicht immer die Besten einen Job, weil die haben bereits einen. Also ich muss als Arbeitgeber immer attraktiv bleiben, weil, Daniel, das wirst du auch wahrscheinlich schon erlebt haben, es macht ja keinen Sinn, einfach irgendjemanden einzustellen, der zwei Beine und zwei Arme hat, sondern du brauchst ja auch den, der eben mitdenkt, der Verantwortung übernimmt, den du auch mit deinen Kollegen zusammen auf die Baustelle schickst, der Probleme lösen kann. Und solche Menschen haben, ob im Handwerk oder im kaufmännischen Bereich, eigentlich immer einen Job, außer jetzt in sehr krisengeschüttelten Branchen, wo mit einmal Tausende, wie in der Automotive-Branche, dann freigestellt werden. Das ist was anderes. Aber wenn wir von normalen Wirtschaftskrisen sprechen, da denke ich, nee, gute Mitarbeiter musst du immer gut behandeln, damit du sie auch hältst. Und die wachsen nicht immer auf Bäumen.
Das ist auch ein Bild. Da muss ich schon ein bisschen schmunzeln. Maria, für dich ein Thema oder ein Mythos. Ein guter Arbeitgeber muss eine gute digitale Präsenz haben.
Ja, er muss eine gute digitale Präsenz haben, weil wir uns ja mittlerweile Informationen auch ganz anders beschaffen. Je besser ich aufgestellt bin, je besser mich Leute finden können, die sich vielleicht bei mir bewerben wollen, desto einfacher ist das natürlich auch für die, ne? Vorab auch für sich schon mal zu überprüfen, passe ich dazu, passen die zu mir, passen die zu meinen Werten? Genau, da erspart man sich dann im Nachgang auch viel Zeit auf beiden Seiten, wenn man das vorher schon für sich ausschließen kann.
Aber ich möchte das direkt nochmal einschreiten, in Anführungsstrichen. Digitale Präsenz im Malerhandwerk.
Ja, zu diesem Schluss bin ich auch gekommen. Oder ich glaube, letztes Jahr, so im Oktober, konnte ich mal ein bisschen das Jahr schon Revue passieren lassen. Und ich finde, du kannst halt als Handwerker oder als Betrieb als solches auch nicht immer erwarten, dass alle immer nur dich anrufen. Das ist ja keine Einbahnstraße. Und zum Beispiel das ganze Social Media, mich nervt es. Ja, es ist wichtig. Ich finde es auch schön, was zu sehen. Aber ich habe halt dazu lieber eine Person eingestellt, die quasi das Ganze mit mir ein bisschen Hand in Hand macht, ihre eigenen Ideen halt auch reinbringen kann. Dann habe ich gesehen, okay, das klappt gut mit ihr. Jetzt hat sie zum Beispiel auch LinkedIn übernommen. So, klar habe ich immer das letzte Wort oder wir brainstormen halt da ein bisschen, was ein cooler Beitrag wäre. Ja, wir hatten zum Beispiel auch Anfang des Jahres ein wirklich tolles Projekt. Das war ein Kindergarten in München, zwei Etagen und ein Treppenhaus komplett zu machen. Und ich habe letztes Jahr Marketing Firma kennengelernt, die haben mich auch ein bisschen an mich selber erinnert, weil die sind noch ziemlich jung und haben sich gerade frisch selbstständig gemacht und wollten halt im Handwerk eher so Fuß fassen, was halt quasi die Begleitung angeht von Baustellen. Und da habe ich halt gesagt, wenn sich mal was ergibt, da melde ich mich. Das war dann der Fall und die haben dann drei Tage lang mit gewissen Abständen, dass man eben quasi auch halt den Vorher-Nachher-Effekt hat, das Ganze begleitet. Und da haben sie mit mir Interviews geführt, mit Mitarbeitern, einfach das Ganze auf Video festgehalten, wie was gemacht wird. Und da ist so viel Content entstanden. Und das ist, glaube ich, halt auch das Wichtige, dass du dem Kunden nach außen hin halt auch mal was vermitteln kannst. Oder wie sieht es denn bei uns aus? Ich selber kenne meinen Betrieb ja, aber als Kunde macht das, glaube ich, noch mal was mit einem.
Und ich glaube, dass mit diesen technischen Möglichkeiten in der heutigen Zeit, ein Produkt nach außen zu zeigen, tatsächlich zu zeigen in Wort und Bild und Film möglicherweise, umso besser, macht ja was für den Beruf, für den Betrieb etwas her. Und ich glaube, wenn die Außenwelt das sieht, ist das ein guter Eindruck.
Ja, hören wir auch oft von Kunden, mal bei euch, ihr seht wenigstens, was ihr den ganzen Tag getan habt. So, ich nicht, weil ich bin im Büro oder so. Das hörst du halt oft.
Ja. Welche negativen Schwingungen können denn da passieren, Armin?
Also digitale Präsenz heißt natürlich, ich zeige mich der Welt, ja, so wie ich im besten Fall bin oder vielleicht auch etwas geschönt. Aber es darf eben auch nicht zu schön sein, weil ich sag mal, im Alltag zeigt sich ja sehr, sehr genau, ob das, was ich da mit Hochglanzfotos gefotoshoppt zeige, auch der Realität entspricht. Von daher, bitte seid ehrlich und seid realistisch, zeigt den Arbeitsalltag. Ich finde, gerade im Handwerk hat er schon genügend zu bieten. Da muss man nicht gerade den Filter drauflegen, sondern einfach zeigen, Menschen arbeiten gerne. Das reicht oft schon aus.
Ja, wir sind am Ende unserer Runde. Ich möchte zum Abschluss einfach nochmal in die Runde fragen, welches Fazit unter dem Aspekt moderner, attraktiver Arbeitgeber in zwei Sätzen für jeden. Armin, ich fange mit dir an. Zieht ihr.
Also ich fand das super spannend heute, einmal vor allen Dingen Maria und Daniel so aus zwei Perspektiven zu erleben. Großes Unternehmen, kleines Unternehmen, Hut ab. Als große Organisation habt ihr natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten. Aber Daniel, bei dir habe ich eben auch nochmal ganz speziell gemerkt, es ist einfach auch Chefsache und Herzenssache, ein attraktiver Arbeitgeber zu werden. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Macht zu eurer Kernaufgabe, weil Mitarbeiter wachsen nicht auf Bäumen. Ich wiederhole jetzt mal das Zitat.
Maria, dein letztes Wort für heute in unserer Runde.
Ja, da würde ich das gerne direkt aufgreifen von Armin. Wir haben natürlich andere Möglichkeiten, wir haben aber auch ganz andere Herausforderungen. Und man muss trotzdem weiterhin unterscheiden. Employer Branding ist für mich ein strategischer Ansatz. Da legen wir die Grundsteine und die Umsetzung im Personalmarketing, um die Leute dann anzuziehen. Das steht für mich auf einem anderen Blatt. Und es kann nur funktionieren, wenn alle quasi mitmachen. Führungskräfte, Mitarbeitende. Sonst wird es nichts.
Und Daniel, dann hast du das letzte Wort in unserer Runde hier.
Ich finde es auch schön von dir, Armin, sage ich mal, den Zuspruch zu erhalten, dass man halt mitbekommt, dass man schon viel richtig macht. Das habe ich so ja auch. Man denkt sich's immer, aber gerade wenn es dein Beruf ist, ist es halt einfach schön zu hören. Das kann ich von hier aus mitnehmen und wollte mich einfach nur bedanken für die Möglichkeit allgemein, auch vom Team. Eine völlig neue Erfahrung für mich. Vielen Dank dafür.
Ja, vielen Dank, Daniel, dass du hier warst, live im Studio. Und vielen Dank online zu euch beiden, Maria und Armin. Vielen Dank auch für euren Gesprächsanteil heute Vormittag. Das war's für heute. In Kürze erscheint die nächste Folge von Alles geregelt. Und vielleicht haben Sie bis dahin ein paar Minuten Zeit, uns in Ihrer Podcast-App zu bewerten. Wenn Sie Fragen, Lob, Kritik, neue Themenvorschläge haben, schreiben Sie uns gerne an allesgeregelt@ikkklassik.de oder Social-Media-Kanäle sind auch bekannt und das auch sind wir erreichbar. Bis dahin, alles Gute. Vielen Dank, dass ihr da wart.